Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. McLaren oder Stellantis? Die Gerüchteküche brodelt mal wieder. Und dieses Mal geht es um die Zukunft des Formel-E-Teamfeldes. Warum die Elektroserie Probleme dabei hat, ein 12. Team oder neue Hersteller anzuwerben und wie die Motorensuche für die Kundenteams ab 2023 läuft, besprechen wir in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Und ich muss ja sagen, in Sachen Dramaturgie hätten wir uns keinen schöneren Aufnahmezeitpunkt aussuchen können als Sonntagabend nach dem Formel 1 Saisonfinale, 18 Uhr. Es ist alles ganz schön frisch und ich muss sagen, ich bin noch ein bisschen am Zittern und bin deswegen sehr glücklich, dass mit seiner ruhigen Engelsstimme Tobi W. heute wieder dabei ist und mich vielleicht ein bisschen beruhigt. Guten Abend, Tobi.
Einen wunderschönen guten Abend.
Wir haben ja gerade im Vorgespräch der Episode uns schon fachsimpelnd ausgetauscht und vielleicht sind wir unsere ganzen Formel-1-Emotionen losgeworden. Wir sind ja auch Motorsportfans natürlich. Aber ich sag's mal so, das war ja schon fast auf Formel-E-Niveau, diese Saisonfinale, nicht wahr?
Ja, das auf jeden Fall. Und vor allem ja schon fast Formel-E-typisch, dass jetzt das Rennen etwas über 2,5 Stunden zu Ende ist und man immer noch nicht genau weiß, ob sich vielleicht noch irgendwas ändert.
Mit Gruß an die KollegInnen aus der Formel 1. Ich hoffe, jetzt gerade während wir hier aufzeichnen, sind eure Stühle bequem, brüht euch noch einen Kaffee auf. Erfahrungsgemäß kann das auch mal ein bisschen dauern. Was war das Längste, was wir nach einem Formel-E-Rennen eigentlich da gesessen haben, nach unserer Live-Berichterstattung, Tobi? Ich glaube, es hat wirklich teilweise 24 Stunden gedauert, bis das Rennergebnis mal final war, oder?
Ich glaube 24 jetzt nicht, aber 6 Stunden kann ich mich schon dran erinnern, ja, dass wir das hatten.
Gut, mal abgesehen vom Saisonfinale 2015-16, als zwei Teams noch Protest eingelegt haben, als es um Punkte irgendwie ging. Damals ging es, glaube ich, um Platz 7 in der Meisterschaft.
Das war doch auch die Sache mit der 1-Sekunden-Zeitstrafe für einen Fahrer, der später Champion wurde, wegen einer unsafe Release.
Da müssen wir später nochmal drüber reden. Ja. Also die Geschichte kannst du, während wir hier aufnehmen, nochmal zusammensuchen und dann erzählen wir dir die nachher. Die FIA und ihre Entscheidung. Ein heißes Thema wahrscheinlich in dieser gesamten Woche. Wir wollen ein bisschen Formel-E-Input zu dieser Woche dazulegen, denn das ist ja auch ein bisschen was in der Elektromeisterschaft geschehen. Lass uns mal loslegen mit dem News-Überblick und mal hören, was in der letzten Woche so passiert ist. Später. McLaren will nicht mehr in diesem Jahr über einen Formel-E-Einstieg entscheiden, sondern erst nach dem Jahreswechsel.
Nächster. Stellantis will nach Silvester entscheiden, ob sich mit Maserati eine zweite Marke neben DS in der Formel-E engagieren könnte.
Da zählt er. Der Countdown für die Kundenteams, sich nach einem Motorenpartner für 2023 umzusehen, endet in 5 Wochen.
Und da baut er. Lego bringt den Porsche 99X Electric als Bausatz auf den Markt.
Und ich möchte heute mal beginnen in dieser Episode mit einer Hörerfrage. Schönen Gruß an dich, Markus. Der hatte uns vor einigen Wochen über Twitter kontaktiert und gefragt, hatten nicht Interessenten eine Einstiegsoption für die Formel E? Wieso wollte die niemand ziehen? Und wieso haben wir nun ein Team weniger in der nächsten Saison 22? Und das ist so eine gute Frage, über die sich so gut diskutieren lässt, dass ich vorschlagen will, wir machen da einfach mal ein ganzes Zukunftskapitel heute draus und blicken auf den Fakt, dass 2022 wir wieder zurück bei 11 Teams in der Formel E sind. Zuletzt ist das ja vor 3 Jahren der Fall gewesen. Und es gab ja auch so einige Mannschaften, die irgendwie mal in Kontakt gekommen sind mit der Formel E mit Blick auf eben besagtes nächstes Jahr. Unter anderem Abt. Was ist denn daraus eigentlich geworden? Da haben wir am Anfang des Jahres berichtet, kurz nachdem der Audi-Ausstieg bekannt gegeben wurde. Was ist da passiert, Tobi?
Ja, Abt wollte unbedingt wieder zurückkommen in die Formel E, was auch damit zusammenhängt, dass Abt ein sehr familiäres Team ist, viele Mitarbeiter im Formel-E-Team da auch schon seit vielen Jahren arbeiten und die wollte man nicht auf der Straße landen lassen mit dem Audi-Ausstieg. Aber letztlich hat das leider nicht funktioniert. Man konnte sich da mit Audi nicht darauf einigen, die Lizenz zu übernehmen und zu einem direkten Abverkauf der Lizenz von Audi an Abt kam es da leider nicht, was, so wie ich das im Kopf habe, auch bei Hans-Jürgen Abt persönlich für massiven Frust gesorgt hat.
Im Sommer gab es dann noch weitere Abt-Gerüchte, und zwar über den Extreme-E-Link zu Seji-TV, dieser US-amerikanische Pay-TV-Fernsehsender, der auch ein Team in der Extreme-E, die andere Elektroserie von Gründer Alejandro Agag, als Titelsponsor versorgt, nämlich Chip Ganassi Racing. Und mutmaßlich gab es da im Extreme-E-Paddock hier und da so ein paar Gespräche, und dann brodelte so das Gerücht, und ich glaube, inzwischen ist es so spät, dass wir da auch mal drüber reden können hier auf Aufzeichnung, dass Abt sich vielleicht mit Seji-TV zusammengetan hätte, um mit dieser Finanzspritze aus den USA eine Formel-E-Startlizenz einzukaufen. Daraus ist leider nichts mehr geworden. Denn offensichtlich auf der Nennliste für 2022 steht Abt nicht als Privatteam drauf. Wäre eine interessante Geschichte gewesen. Ich hätte mich riesig gefreut, darüber Abt wieder in der Formel E zu sehen. Klar, deutsches Team, die haben richtig viel Know-how, die haben auch Motoren produziert in ihrer Zeit in der Formel E, bevor sie dann eben von Audi aufgekauft wurden. Das wäre interessant gewesen zu sehen. Aber letztendlich ist es nun mal so, am Ende scheiterte es am Geld für Abt, nochmal in die Formel E zurückzukehren, zumindest direkt 2022. Nicht am Geld sollte es doch bei McLaren scheitern, würde ich da denken. Und das war ja das nächste Team, von dem wir in der Vergangenheit gehört haben. Tobi, was ist aus dieser McLaren-Option geworden?
Ja, da hat McLaren-CEO Zak Brown jetzt an diesem Wochenende in Abu Dhabi am Rande der des Formel-1-Saisonfinals was Interessantes gesagt. McLaren hatte sich ja die Option gesichert, zur Gen-3-Ära einzusteigen, also jetzt nicht die nächste Saison, sondern die übernächste Saison. Und die Deadline läuft bis Ende des Jahres. Da hat Zak Brown jetzt allerdings gesagt, dass sie das nicht einhalten können, sondern erst im ersten Quartal des Jahres 2022 entscheiden werden, ob es zu einem Formel-E-Einstieg kommt. Interessant ist, was er dazu gesagt habe, aus technischer Sicht sei eine Verzögerung kein Problem. Damit ist nämlich ganz klar auch vom Tisch, dass McLaren als Hersteller antreten wird. Andere Hersteller, wir haben da vor ein paar Tagen beispielsweise einen Artikel über Jaguar auf unserer Webseite gehabt. Die arbeiten bereits seit Monaten an den Gen 3 Antrieben. Und wenn McLaren jetzt sagt, ja, es ist aus technischer Sicht kein Problem, wir wollen es erst irgendwann Januar, Februar, März entscheiden, dann halte ich es für ausgeschlossen, dass die einen eigenen Antrieb entwickeln, sondern stattdessen als Kundenteam eines anderen Herstellers antreten werden. Die Frage ist, warum McLaren so lange zögert. Die Begründung, die Zak Brown da geliefert hat, mag auf der einen Seite vielleicht ein bisschen fadenscheinig wirken. Man will sich nämlich auf die anderen Engagements konzentrieren, Formel 1, IndyCar und Extreme E. Da steht hier der Einstieg jetzt bevor. Und diese Engagements dürfen durch einen Formel-E-Einstieg nicht negativ beeinflusst werden. Stellt sich die Frage, wie es denn dann jetzt beim McLaren erstmal weitergeht, Tobi?
Tja, die Vorbereitung auf den Extreme-E-Einstieg läuft auf Hochtouren. Ein Fahrer, eine Fahrerin wurden verpflichtet, das Auto ist schon da, die haben auch schon erste Testfahrten absolviert und gleichzeitig beansprucht natürlich das dritte geplante IndyCar-Auto Kapazitäten. Da wird McLaren ja auch demnächst größer dabei sein und mehr vertreten sein. Hinzu kommt die Aufholjagd in der Formel 1, das Duell gegen Ferrari und gegen Alpine und wer sonst noch auf McLaren-Niveau in diesem Jahr war, das wird auch nächstes Jahr so weiterlaufen, trotz neuen Autos. Also ich glaube, wir können uns vorstellen, McLaren hat eine Menge zu tun und ich kann dieses Argument durchaus verstehen. Ich finde es gar nicht so scheinheilig, irgendwie zu sagen, ja, wir haben ja schon drei Motorsportprojekte, da brauchen wir nicht noch unbedingt ein viertes, das auch noch Kapazitäten frisst. Wahrscheinlich ist es wirklich so eine Kapazitätenfrage bei McLaren. Das Team wird eine Priorität legen auf die Formel 1 und auf die IndyCar und auf die Extreme E. Kurioserweise auch auf die Extreme E möchte ich da einschieben. Ich würde nämlich eigentlich denken, wenn du Autos bauen und verkaufen möchtest, dann ist die Formel 1 für dich, freut der Versprecher, dann ist die Formel E für dich, den lasse ich drin, dann ist die Formel E für dich auch ein bisschen lohnender als Extreme E, aber das ist eine Entscheidung, die Zak Brown fällen muss. Ja, also daran wird das liegen, glaube ich, an diesen Kapazitäten. Du hast schon gesagt, McLaren entscheidet im Frühjahr, ob sie einsteigen werden. Das klingt so konkret. Bist du denn optimistisch, dass McLaren einsteigen wird als Kundenteam in Gen 3?
Tja, also vor 11 Monaten wurde ja angekündigt, dass sie sich die Option gesichert haben. Wenn sie jetzt 11 Monate später dann nochmal 2-3 Monate Bedenkzeit haben wollten, ja, ich habe schon mal gesagt, das ist kein Zeichen, dass so ein Einstieg höchstwahrscheinlich ist. Wir hatten das ja beispielsweise bei Mercedes relativ lange, die irre lange gebraucht haben für ihr Gen 3 Commitment, um dann Mitte August zu sagen, nee, wir steigen aus.
Ich warte immer noch aufs Gen 3 Commitment von Mercedes.
Ja. Ne? Genau so, von daher, ich glaube, die Chancen auf den McLaren-Einstieg sind damit nicht gestiegen, aber die Tatsache, dass man auch keine Absage dem Ganzen erteilt, wo jetzt die Frist ausläuft in knapp 3 Wochen, sondern sich nochmal länger Bedenkzeit erbildet, ja, ich sehe es vielleicht bei 33%, dass sie einsteigen werden.
Das ist jetzt aber nicht schon wieder eine Verstappen-Anspielung gewesen, oder?
So ungefähr.
Und dann gibt es ja noch die dritte Marke, die irgendwie im Formel-E-Dunstkreis schwimmt und schwebt mit einem zweiten Konstrukteur. Die Rede ist von Stellantis. Das ist ja dieser Riesenkonzern mit Fiat und Chrysler, die mal dabei waren. Und dann aber auch DS Automobiles gehört dazu, Peugeot und Maserati. Und seit Jahren hören wir schon irgendwie, seit sind bestimmt 4 Jahre, wo ich das erste Mal über Maserati und die Formel E geschrieben habe. Jetzt kommen wieder Gerüchte ans Tageslicht, dass Stellantis eventuell mit Maserati eine zweite Marke in die Formel E bringen könnte. Warum eigentlich? Warum will Stellantis mit dem zweiten Team in der Formel E sein? Und ich würde sagen, boah, keine Ahnung. Bei Volkswagen hat das auch nicht so gut geklappt mit Audi und Porsche gemeinsam in der Formel E. Stellantis hingegen könnte sich anders entscheiden. Sie überlegen zumindest, Anfang nächsten Jahres, ähnlich wie bei McLaren, darüber zu urteilen, ob sich nicht ein Einstieg mit einer zweiten Marke in der Formel E lohnen könnte. Es wäre für Maserati das erste international eingesetzte Formelfahrzeug seit 1960. Ließe sich auch ganz schön vermarkten, hat so ein bisschen was von Jaguar, die auch jetzt ihr erstes Doppelpodium seit 1991 beim Rom-E-Prix beworben haben. Es wäre es wäre schön zu vermarkten für das Team. Was hältst du davon, von diesem Vorschlag Stellantis, das zweites Team in der Formel E?
Ja, ich bin da so ein bisschen gespaltener Meinung, sage ich mal vorsichtig. Wir sehen in der Formel 1, dass es durchaus klappen kann. Alfa Romeo zum Beispiel ist ja nichts anderes als Titelsponsor bei dem Schweizer Sauberteam. Aber der Einsatz wird als Alfa Romeo vermarktet, auch wenn da Ferrari-Motoren drin stecken. Und das klappt ja ganz gut. Ähnlich läuft es ja auch seit dieser Saison bei Aston Martin. Die haben ja auch mit der Antriebsherstellung überhaupt nichts zu tun. Das ist ein ganz stinknormaler, in Anführungszeichen stinknormaler Mercedes-Motor, ja, der da im Aston Martin steckt. Aber sie vermarkten das Ganze unter der anderen Marke und offensichtlich klappt das ja wunderbar und sie sind da auch als Hersteller in aller Munde, zusätzlich zu ihrem langjährigen Engagement in der Filmproduktion als Fahrzeuglieferant von James Bond. Ja, muss man ja mal sagen, der Marketing-Effekt, der da generiert wird, der ist enorm. Sowohl für Alfa Romeo als auch für Aston Martin. Wie gesagt, das sind zwei Beispiele, dass es in einer Serie gut funktionieren kann. Auch wenn die Marke dann gar keinen eigenen Antrieb herstellt. Und so ähnlich könnte ich mir das bei Maserati auch vorstellen. Ja, dass DS die Antriebe entwickelt und bereitstellt und das Auto, das Team dann einfach nur Maserati heißt. Und auf die Art und Weise Marketing betrieben wird. Das wäre auf jeden Fall eine Option. Ähnlich wie bei McLaren wird auch bei mutmaßlich Maserati im ersten Quartal über einen Einstieg zur Saison 2022, 2023 entschieden. Ja, vermutlich allerdings dann anders, als wir das kennen, nicht als eigenes Kundenteam. Da gibt es im Moment Gerüchte, dass möglicherweise das Techita-Team komplett unter der Maserati-Flagge laufen wird und das gut denkbar ist, dass DS dann bei einem anderen Team als Antriebslieferant auch auf dem Fahrzeug stehen wird.
Da wird sich noch so viel verschieben. Also ich bin fast überzeugt davon, dass die Formel E 2023 komplett anders aussehen wird als 2022. Und das meine ich nicht nur mit Bezug aufs Chassis, sondern auch mit Bezug auf die Teamlandschaft. DS steigt ja schon im nächsten Jahr operativ mehr bei Tachita ein, nachdem das Team Probleme hatte, einen Investor an Land zu ziehen. Es ist nicht ganz undenkbar, dass DS künftig auch finanziell mehr bei Tachita einsteigt und gewissermaßen das Team in größeren Teilen kauft. Und wenn sich DS unter Anleitung von Stellantis mit Maserati zusammentut, könnte also Folgendes passieren. DS baut als eingeschriebener Gen 3 Hersteller einen Motor, gibt diesen Motor an Maserati, die ihren Sticker draufkleben und das Tachita-Team einsetzen. Und dieser Tachita-Name besteht dann allerdings nicht mehr, weil es eben so sehr zu, sagen wir mal, Stellantis gehört. Egal, ob es jetzt so sehr zu DS oder so sehr zu Maserati gehört. Also es gibt so viele Optionen. Nichts Genaues weiß man nicht. Das sind Spekulationen und die möchte ich an der Stelle auch nicht unerwähnt lassen. Die fußen auf Berichterstattung von unseren KollegInnen von The Race. Es gibt so viele verschiedene Optionen für Stellantis, für Maserati, für DS, für Tachita, für diese ganze Zukunft von diesem Konglomerat. Da wird uns noch eine Menge erwarten in 2022. Fassen wir also zusammen. Ja, lieber Markus, es gab Interessenten für eine Einstiegsoption und ja, da ist auch eine ganze Menge passiert. Und gezogen wurde trotzdem keine dieser Optionen, entweder aus finanziellen Gründen oder aus Kapazitätsgründen oder aus generellen Ungewissheitsgründen. Was für ein Licht wirft das, Tobi, eigentlich auf die Formel E, dass die Teams so zögerlich sind und ich meine vor allem die noch nicht engagierten Teams, die noch nicht engagierten Hersteller, so zögerlich sind, dabei sich voll und ganz zur Formel E zu bekennen.
Tja, auf jeden Fall kein Gutes. Das ist sind nach den Ausstiegen der drei deutschen Hersteller weiter keine sonderlich guten Nachrichten, die auf eine rosige Zukunft hindeuten. Auf der anderen Seite wäre Jammern natürlich auf ziemlich hohem Niveau. Ja, wir haben 6 Hersteller, die für die Gen 3 Ära eingeschrieben sind. Das sind 3 Motorenhersteller mehr als die Formel 1. Wir haben 11 Teams. Das ist 1 mehr als die Formel 1. Ich glaube, es ist nicht so, dass die Formel E kurz vor dem Kollaps steht. Glücklicherweise. Ja, aber nichtsdestotrotz, wir hatten das Thema ja auch schon mal angeschnitten. Es geht nicht immer nur aufwärts und steht noch eine Menge Arbeit für Jamie Riegel und sein Team bevor, dass da auch die Zukunft für die Rennserie längerfristig gesichert ist.
Es gibt in der Formel E aber ja auch nicht nur die Herstellerteams, die mit einem riesengroßen Einsatz, einer Riesenoperation, so im Jaguar-Style beispielsweise, anrücken und mit Kanonen auf Spatzen schießen, sondern auch die kleinen zarten Kundenteams. Und wir haben die Gen 3-Ära ja eben schon angeschnitten, die rückt immer näher und entsprechend reden wir auch häufiger einfach über Gen 3. Da werden auch einige Kundenteams dabei sein. Unter anderem Venturi und Envision und Andretti. Die sind momentan als Kundenmannschaften in der Formel E engagiert und wollen das auch 2023 sein, haben aber ein Problem dabei, Tobi.
Ja, alle drei müssen sich nämlich einen neuen Partner suchen, denn Mercedes, Audi und BMW gibt's in der Gen 3-Ära nicht mehr als Hersteller in der Formel E. Ja, Audi ist mit dem Werksteam bereits ausgestiegen, BMW beliefert jetzt für diese Saison weiterhin Andretti noch mit Kundenmotoren. Mercedes startet seine letzte Saison in der Rennserie. Aber eben jene drei genannten Teams müssen sich einen neuen Motorenhersteller oder Antriebshersteller suchen. Dazu kommt auch noch Dragon. Da wurde ja angekündigt, dass Bosch einen Gen 3-Antrieb für das Team entwickeln will. Wir haben da mittlerweile anderslautende Gerüchte gehört, ohne dass irgendwas offiziell kommuniziert wurde in die Richtung. Aber das sind wir von Dragon nicht anders gewohnt. So, noch schnell den
klassischen obligatorische Dragon Diss.
Genau. Obligatorischen Jay Penske Diss mit rein. Ja, da weiß keiner, wie es weitergehen soll. Auf der offiziellen Herstellerliste tauchte Dragon oder Bosch ja bislang auch überhaupt nicht auf. Und wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, dann wird das auch so bleiben. Bosch selber hat da ja auch auf Anfrage von uns keine Aussage zu tätigen wollen, keine Stellungnahme. Deshalb müssen sich ein paar Teams einen neuen Hersteller suchen.
Also das sind ja mal mindestens 4 Teams, ne? Venturi, Envision, Andretti und Dragon und vielleicht kommt sogar noch ein 5. Team dazu, wenn wir uns eventuell McLaren zum Beispiel vorstellen könnten oder vielleicht sogar noch ein 6. Team, wenn es ein Nachfolgerteam für diesen Mercedes-Werkseinsatz gibt. Das ist ja auch immer noch nicht geklärt, was mit diesem Team passiert. Da sind viele qualifizierte Menschen irgendwo angestellt, die dürfen aber ab 2023 nicht mehr als Mercedes-Mannschaft antreten. Die haben zwar noch Bock, aber können nicht als Mercedes-Werksteam antreten. Vielleicht wird das also auch eine Kundenmannschaft. Welche Option gibt es denn für Kundenmannschaften in Gen 3, ihre Antriebe zu bekommen?
Ja, da ist das Regelwerk ziemlich klar, denn die Firmen, die sich als Konstrukteure eingeschrieben haben, die sind verpflichtet, zu einem Fixpreis den Antrieb an Kundenteams zu liefern. Und wenn wir die Liste jetzt mal durchgehen, wir haben da tatsächlich 6 verschiedene Optionen, die für jedes dieser genannten Kundenteams in Frage kommen könnte. Ja, Stellantis, namentlich DS, Porsche, Jaguar, Nissan, Mahindra und Licheng Shanghai Racing steht in der Liste. Das ist das Neo 333 Formula E-Team. Da gibt's ein paar Optionen und vor allen Dingen Gespräche müssen ja aktuell schon laufen, denn die Deadline, zu der die Konstrukteure verpflichtet sind, das Team zu beliefern, die ist schon bald, nämlich ab 15. Januar 2022 ist die Frist, wo Kundenteams den Wunsch deponieren müssen, von einem bestimmten Hersteller beliefert zu werden.
Stell dir vor, du wärst jetzt Teamchef in der Formel E, Tobi. Was wäre deine bevorzugte Option? Du führst das Team Tobi Wirtz Racing in die Gen 3 Ära und suchst noch dringend, händeringend bis zum 15. Januar nach einem Motorenpartner. Der Motorenpartner muss dich beliefern. Wen nimmst du?
Ja, das ist so ein kleines bisschen ein Problem, denn man darf nicht unbedingt jetzt vom Gen 2 Motor aus Rückschlüsse ziehen. Es geht da um eine komplette Neuentwicklung und da werden die Karten neu gemischt. Man weiß also nicht, wer den besten Motor haben wird und wer möglicherweise nicht konkurrenzfähig sein wird. Ja, wir haben ja schon vor kurzem darüber berichtet, dass Porsche und Jaguar auf jeden Fall bereit wären, Antriebe zu liefern. Porsche sind beim Gen 2 Antrieb ein bisschen zurück. Jaguar, finde ich, ist einer der stärksten Antriebe im Feld. Das wäre auf jeden Fall eine Option, die man überlegen müsste, ja, bei Jaguar anfragen. DS, beziehungsweise Stellantis wäre natürlich auch eine Option. Was jetzt mit Nissan und Mahindra ist. Mahindra hat ja den Antrieb von ZF entwickeln lassen oder lässt ihn aktuell entwickeln. Nissan musste ja noch relativ kurzfristig vom Doppelmotorkonzept abgehen und einen Single-Motor-Antrieb entwickeln. Da passt die Performance bislang noch nicht, aber auch da werden die Karten neu gemischt. Das gleiche gilt für NIO. Ich denke, mit Jaguar wird man wahrscheinlich nicht den schlechtesten Antrieb haben. Genauso wenig mit dem DS-Motor.
Aber auch genauso wenig mit dem Nissan-Motor und genauso wenig mit Mahindra. Und wer weiß, vielleicht überrascht uns NIO ja. Und die haben natürlich weniger Ressourcen als das, was die anderen großen europäischen Autohersteller zur Verfügung haben. Aber wer weiß, vielleicht sind es nicht nur die Ressourcen, sondern auch einfach der Hirnschmalz, der da einen Unterschied macht. Und dann überrascht uns NIO und die werden das Maß aller Dinge in den ersten Gen 3 Jahren. Who knows?
Ja, NIO arbeitet ja auch mit Integral Powertrains zusammen. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das Unternehmen, das für Nissan den Doppelmotor entwickelt hat. Und der war ja auch nicht ganz schlecht. Von daher, die würde ich für die Gen 3-Ära nicht abschreiben.
Ach, das wird alles spannend. Die Suche nach dem Supermotor wird uns noch eine Menge beschäftigen in der nächsten Zeit. Heute ist so ein bisschen die Zukunftsepisode, aber das ist ja auch schön, so ein bisschen über die Zukunft zu spekulieren hier wieder. Nun spekulieren wir uns erstmal hinein durch Tobis Teleskop. Und ich bin gespannt, was am Ende uns für einen Anblick erwartet. Was hast du uns mitgebracht?
Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Ich habe mitgebracht eine gute Nachricht für alle Fans des Formel-E-Teams von Porsche. Der dänische Kunststoff-Klemmbausteinhersteller Lego bringt nämlich den Porsche 99X Electric als Bausatz auf den Markt. Ja, tatsächlich Kunststoff-Klemmbausteinhersteller.
Ich finde, das ist so ein schönes Wort. Ach, großartig. Kunststoff-Klemmbausteinhersteller. Der KKBH.
Ja, okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Firma Lego bringt tatsächlich den Porsche 99X Electric als Bausatz auf den Markt. Vor geraumer Zeit gab es ja da auch schon den Jaguar I-Type 4 als Bausatz. Dieses Mal den Porsche, der wird aber auch ein bisschen größer sein. Ne? Das Einsatzauto von André Lotterer und Pascal Wehrlein besteht aus 422 Teilen und wird auch über zwei Rückziehmotoren verfügen. Man kann ihn also zurückziehen und dann fällt das Auto nach vorne weg. Zusätzlich gibt es dazu eine App, die Augmented Reality Effekte bietet. Ein nettes Spielzeug. Der Bausatz ist für Kinder ab 9 Jahren geeignet. Das zusammengebaute Rennauto ist dann 6 Zentimeter hoch, 31 Zentimeter lang und 12 Zentimeter breit. Jetzt leider die schlechte Nachricht. Als Geschenkeidee für Weihnachten klappt das aber leider nicht. Der Bausatz wird nämlich erst ab Januar erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 49,99 €.
Oh, ich hätte mich so gefreut darüber zu Weihnachten. So ein Lego, ein bisschen Lego zusammenbasteln. Kunststoff-Klemmbausteinhersteller. So ein schönes Auto. Ich bin auch gerade, also einerseits bin ich traurig darüber, dass es nicht als Weihnachtsgeschenk funktioniert. Dann aber von der Technologie des Rückziehmotors überzeugt. Wäre das nicht mal eine Idee als Formel-E-Technologie? So ein bisschen vom Start des Auto. Die Autos stellen sich ins Dummy-Grid, aber nicht eine Position weiter hinten als bisher, sondern eine Position weiter vor. Und dann schiebt man die Autos einfach zurück, während die Startaufstellung aufgebaut wird. Und dann kann man sich mit diesem Rückziehmotor richtig rauskatapultieren aus der Startbox. Wäre das mal nicht eine Idee?
Klingt auf jeden Fall spannend. Ich wäre gespannt, sehr gespannt zu sehen, wie das dann tatsächlich dann aussieht.
Ich sollte Chefingenieur für einen Gen 3-Hersteller werden. Also mit so einer Idee. Gute Idee. Da kann doch nichts anbrennen. Jetzt wird's aber mal Zeit, so ein bisschen zum Durchatmen. In jeder E-Pod-Episode spielen wir natürlich ein Quiz. Unser Grid Dummies Formel E-Quiz, wo wir uns ein bisschen nach dem Wissen abfragen, Punkte sammeln und alle sind am Ende ein wenig klüger. Ich würde gern mit einer Frage anfangen für dich heute, Tobi, und du darfst den ersten Punkt sammeln. Die handelt von Maserati, über die haben wir ja vorhin schon gesprochen. Da haben wir seit Jahren, das habe ich vorhin auch erwähnt, von Gerüchten gehört. Maserati könnte ein Formel-E-Team gründen. Das erste Mal brachte dieses Thema der damalige Chef der Firma im Mai 2017 ins Gespräch. War das ein Satz? Keine Ahnung. Ich möchte von dir jedenfalls einfach nur wissen, wer es war, der Maserati zuerst für die Formel E empfahl.
Ja, das war noch bevor Stellantis gegründet wurde. Damals gehörte Maserati nämlich noch zu Fiat Chrysler und das müsste der damalige Boss von Fiat Chrysler gewesen sein, der mittlerweile verstorbene Sergio Marchionne.
Vollkommen richtig. 1-0.
Ja, Tobi, dann eine Frage für dich. Es geht auch um die Zukunft, nämlich hat Nissan ein eigenes Monoposto-Konzeptfahrzeug vorgestellt.
Ja.
Das sogenannte Nissan Ariya Single-Seater-Konzept hat den gleichen Motor wie der Nissan Ariya. Das ist ein vollelektrischer SUV, den Nissan jetzt anbietet, der auch im Zusammenhang mit dem Formel-E-Einsatz beworben wird. Nämlich steht da der Schriftzug des Nissan Ariya auch oberhalb des Helmvisiers von Sebastian Buemi. Meine Frage an dich, was steht an der gleichen Stelle bei Max Günthers Helm?
Oh weh, als ob ich mir das genauso angeguckt hätte.
Gibt viele tolle Fotos aus Valencia, wo man es prima erkennen kann.
Da bin ich mir sicher. Tja, die meisten machen ja irgendwie so eine Aktion oder einen Hauptsponsor drauf. Ich erinnere mich, Boss hat sowas mal gemacht. Robo Race, gibt's die eigentlich noch?
hat auch mal bei Lucas de Grassi was draufgeschrieben. Ich muss wirklich raten und sagt, Nissan schreibt ihren den Namen ihres Motorsport-Sponsors da drauf, also Motorsport-Arms darauf, und bei Max Günther steht Nismo drauf, aber nur, weil ich keine bessere Antwort habe.
Knapp vorbei, bei Max Günther steht der Name des zweiten elektrischen Nissan-Modells, nämlich Nissan Leaf.
Ah, okay. Na gut, macht Sinn. Ein Fahrer dieses Auto, der nächste Fahrer jenes Auto. Ich frage mich, was die tun, wenn die ein drittes Auto auf den Markt bringen.
dann lassen sie auch den Test und der Ersatzfahrer mit Helm abbilden.
Der läuft dann nur mit Helm durch Paddock.
Wie heißt der nochmal?
Nissans?
Ich meine nicht Jan Mardenborough, sondern den anderen.
Den Japaner?
Genau, den.
Mitsunori Takabushi. Aber ich weiß gar nicht, ob Nissan, ehrlich gesagt, nächstes Jahr noch einen Ersatzfahrer hat, offiziell. Also der war auf jeden Fall lange Ersatzfahrer und Reservefahrer, aber ich kann mich nicht erinnern, dass die was für 2022 bekannt gegeben haben.
Oh, das weiß ich an der Stelle auch nicht, aber das war ja auch nicht die Frage.
Das stimmt.
So.
Zweite Frage geht nämlich in eine ganz andere Richtung von mir. Erinnerst du dich noch nach der Episode letztes Mal, als wir direkt in den Stream der Trophée Andro gesprungen sind? Diese elektrische Schneerallye-Veranstaltung in Frankreich hat uns super gefallen, auch wenn leider nur irgendwie so ein Superpole-Qualifying lief und kein richtiges Rennen. Das ist eine Meisterschaft, die ewig schon mit Elektroautos unterwegs ist und da fährt auch eine ganze Menge Prominenz mit. Wie viele Formel-E-erfahrene Fahrer sind bei der Trophée Andro 2021-22 dabei? Weißt du das noch?
Also ich weiß, dass Nathanael Bertrand dabei ist.
Dessen Runde wir auch, glaube ich, gesehen haben. Ne? Das kann natürlich jetzt keiner nachvollziehen von unseren HörerInnen, aber ich glaube, die haben mal geguckt zusammen. Also
der ist auf jeden Fall dabei und ich weiß, schon ewig lange fährt Nico Prost mit. Und ich glaube, der fährt auch dieses Jahr wieder mit. Ich weiß allerdings nicht, ob es noch ein Dritter ist. Ich wüsste jetzt auch spontan keinen Fahrer, der mir anfallen würde. Das ist ja eine spektakuläre Meisterschaft, aber so ein regionales französisches Ding. Französische Formel-E-Fahrer gab es ja eine ganze Reihe. Ich glaube, Franck Montagny hat die Nase voll vom Rennfahren. Im wahrsten Sinne. Charles Pic kann ich mir auch nicht vorstellen. Wärme mit Sicherheit auch nicht. Ich sage, es sind diese beiden. Wenn es doch ein Dritter ist, habe ich Pech gehabt.
Ich meine, in der Trophäe Andro sind ja auch wirklich andere hochkarätige Fahrer und innen engagiert. Also Jan Erlaché zum Beispiel, der fährt in der WTCR erfolgreich dabei. Ich habe auch in die Nennlisten geguckt. Ein kleiner unbekannter Indycar-Fahrer ist dabei. Romain Grosjean fährt in dieser Saison da mit. Sebastian Loeb, WRC. Auch Dorian Boccolacci, den kennt vielleicht einer noch aus der Formel 2, auch ein Franzose, der in der Trophäe Andro mitfährt. Mit Formel-E-Erfahrung dabei sind aber nur Nico Prost und Nathanael Bertrand.
Ah, Punkt Glück gehabt. Okay, Tobi, dann hast du die Möglichkeit aufzuschließen. Bei den Valencia-Testfahrten, die ja vor einer guten Woche zu Ende gegangen sind, hatten die Fahrer ja zum allerletzten Mal vor Saison 8 die Möglichkeit, ihre Gen 2 Boliden auch zu bewegen. Mercedes war dabei mit 452 Runden am fleißigsten. Beide Fahrer, Stoffel van Dorn und Nyck de Vries, fuhren dabei genau 226 Runden. Welcher war denn der Fahrer, der die wenigsten Runden gedreht hat? Aber jetzt bitte auch nur die Fahrer, die an tatsächlich allen drei Tagen gefahren sind. Also jetzt nicht Alice Powell, die nur für einen Tag ins Lenkrad gegriffen hat, oder Adam Carroll.
Ja, okay.
Sondern wer fuhr in allen drei Tagen und schaffte dabei die wenigsten Runden?
Ja, also ich kann Fahrer ausschließen natürlich, ne? Die halt nicht an allen drei Tagen gefahren sind. Giovinazzi und Ticktum sind damit nämlich auch raus.
Korrekt.
Ich glaube, Nick Cassidy hatte ein großes Problem, was ihn mal so einen halben Tag ausgenockt hat bei Envision. Ich habe allerdings keine Ahnung, wie es bei den anderen aussieht. Ja, wieder ähnlich wie bei Frage 1. Mir fällt, das ist so ein educated guess, und mir fällt leider nichts Besseres ein. Ich glaube, Nick Cassidy könnte es gewesen sein, wegen seinem Technikproblem.
Am letzten Tag hat der Envision von Nyck Cassidy circa 3,5 Stunden von den 6 Stunden in der Box verbracht, weil es ein Problem an Antrieb gab. Und damit ist die Antwort auch richtig beantwortet. Es war Nick Cassidy.
Ah, yes, sehr gut. Ha, Glück gehabt. Gut, na dann immerhin einen Punkt gemacht. Ich habe nochmal, weil ich ja hier irgendwie den Anschluss halten möchte, zum Abschluss was Schwereres mitgebracht. Es gab in dieser Woche einen Artikel über Oliver Rowland, der ja von Nissan zu Mahindra gewechselt ist und deswegen auch weggegangen ist von einem großen Herstellerteam zu einem Hersteller, klar, aber da gibt es keinen riesen Automobilkonzern, sondern mehr so einen Automobilzulieferer mit ZF Friedrichshafen, die für die Konstruktion des Antriebsstrangs maßgeblich verantwortlich sind. Und deswegen kann man das vielleicht ein bisschen strecken und sagen, das wird dann in Deutschland ein Heimrennen geben für Rowland, wenn man sich den Motorenhersteller ZF Friedrichshafen eben ansieht. Wenngleich der Austragungsort des deutschen E-Prix jetzt für ZF Friedrichshafen, eine Firma vom Bodensee, naja, Berlin ist wahrscheinlich nicht die nächstgelegenste Stadt für Leute aus Friedrichshafen. Monaco ist am nächsten dran, habe ich auf der Karte nachgeschaut. Danach kommt Paris. Aber liegt Berlin oder liegt Rom näher an Friedrichshafen? Mit Blick auf diese Heimrennsituation.
Ach du liebe Güte. Luftlinie oder Fahrt mit dem Auto?
Luftlinie. Also du musst jetzt nicht hier die Bergklasse über rechts und links abbiegen, wenn du über die Alpen möchtest. Nee, Luftlinie.
Also ich glaube, wenn es mit dem Auto wäre, dann wäre nämlich Berlin kürzer, weil man mit dem Auto erstmal um den Bodensee drumrum muss und das bestimmt den ein oder anderen Kilometer Umweg ist, genau wie die Bergpässe. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich hätte jetzt geschätzt, dass sich das beides nicht viel nimmt. Mhm. Rom liegt schon relativ weit südlich. Während Berlin etwas nördlich liegt, aber ich glaube, da kommt natürlich noch dazu, dass es noch deutlich weiter östlich liegt. Puh. Darf ich kurz fragen, wie groß der Unterschied ist in Kilometern zwischen Rom und Berlin? Oder magst du das nicht verraten?
Ich würde sagen, dann kommst du drauf, deswegen würde ich es erstmal zurückhalten vielleicht. Es ist natürlich, das kann ich vielleicht sagen, nicht viel zwischen den beiden. Sonst hätte ich dir die Frage ja nicht gestellt. Okay,
dann würde ich sagen Rom.
Okay, also 464 Kilometer Luftlinie sind es von Friedrichshafen nach Monaco.
Okay.
544 nach Paris. Und die nächsten Orte, Berlin und Rom, sind entweder, jetzt keiner spezifischen Reihenfolge, 609 oder 683 Kilometer entfernt.
Das ist nicht viel.
609,92 Kilometer.
Und damit ist nach Berlin.
Kürzer dran als der andere Ort ist Berlin. Ja.
Ja, Schande. Ja, jetzt wo ich die Zahlen wusste, die von Berlin bis an Bodensee, das konnte ich grob einschätzen, aber okay, dann dass Rom doch noch ein Stück weiter weg ist.
Aber halt auch wirklich
muss ganz zugeben, klar. 70 Kilometer. Ich hab in der 11 Erdkunde abgewählt, vielleicht rächt sich das jetzt. Aber immerhin, Tobi, gibt dir das die Gelegenheit noch auszugleichen. In der vergangenen Woche hat der Ticketverkauf für den Saisonauftakt in Diriyah begonnen. Mhm. Ja, die Ticketpreise beginnen da bei 150 Saudi-Rial. Wie viel ist denn das in Euro?
Au.
Ich gebe dir hier mal plus minus 5 Euro.
Tja, ich habe keine Ahnung. Also heute mal 3 Fragen, wo ich 0 Ahnung habe. Und ich muss jetzt einfach wieder auf die Glückskarte spielen. Vielleicht ist 1 Euro... Nee, andersrum. Sind 10 Rial 1 Euro oder sowas? Dann würden wir von... Was waren das? Wie viel Rial?
150.
Nein, 15 Euro ist ein bisschen wenig eigentlich für so eine Formel-E-Karte. Andererseits, die wollen halt ihre Tribünen voll kriegen, weil da sonst niemand hingeht. Komm, sagen wir ein bisschen mehr. Sagen wir 20 Euro sind das. Aber
ich gebe dir einen Tipp. Die Eintrittspreise... Die Ticketpreise sind nicht nur für das Rennen, sondern auch für ein Konzert, das dann abends stattfindet.
Okay.
Weißt du, ich weiß nicht, ob dir das hilft. Nein, das soll diese Woche bekannt gegeben werden. Also kommende Woche.
Okay. Sagen wir mal vielleicht 30 Euro? Dieses Konzert bringt mich noch ein bisschen hoch beim Preis. Also wenn ich es, das ist vielleicht nicht ganz, 1 Euro sind 10 Real, aber dann sind wir vielleicht bei 15, dann würde ich sagen, ein bisschen teurer ist es schon, sind 20. Und dann kommen noch 10 Euro, also 20 Euro Formel E-Kosten und 10 Euro fürs Konzert als Rabatt, dann landen wir bei 30 Euro.
30 Euro ist deine Antwort.
30 Euro, ja.
Also 150 Saudi Real, das sind umgerechnet in Euro. 35 Euro und 33 Cent. Damit liegst du mit der plus minus 5 Euro, die ich gegeben habe, leider 33 Cent daneben.
Oh Gott.
Das war knapp.
Ja.
Das war ziemlich knapp, Tobi, aber ich kann dir den Punkt leider nicht geben. Ich gebe dir einen halben, 33 Cent sind ein halber Punkt wert. Aber auch dann reicht es leider nicht. Du verlierst mit 1,5 zu 2.
Oh, das war aber ganz schön spannend, du. Okay, heute was gelernt. 35 Euro. 33 Cent, da sind wir wieder bei der Zahl 33. Irgendwie ist es, als wäre es ein Weg mit dem Zaunfall heute.
Fluch, ja.
Glückwunsch. Hast du inzwischen eigentlich die Story rausgefunden, was wir da am Anfang angeteasert hatten mit dem FIA-Schiedsgericht, was entscheiden musste zwischen zwei Formel-E-Teams? Was war da der Hintergrund nochmal?
Genau, und zwar ist es tatsächlich so gewesen, dass Dragon in der Gesamtwertung nur einen einzigen Punkt hinter DS Virgin gelegen hat. Und unter anderem deshalb, weil Jean-Luc Vergne nur eine 1-Sekunden-Zeitstrafe für einen unsafe Release bekommen hat, die bei anderen Rennen allerdings schon deutlich härter bestraft wurde. Daniel Abt hat mal 10 Sekunden bekommen. Es wurde zum Teil auch schon eine Durchfahrtsstrafe dafür verhängt. Und wenn man Vergne diese Strafen gegeben hätte, dann wäre er nicht mehr auf Platz 8 gewertet worden, sondern weiter hinten auf Platz 10, beziehungsweise sogar im Fall einer Durchfahrtsstrafe aus den Punkten rausgefallen, womit Dragon in der Gesamtwertung an DS Virgin vorbeigezogen wäre.
Also wie man auch das argumentiert, also wie argumentiert man eine 1-Sekunden-Zeitstrafe? Sieht das Regelwerk sowas überhaupt irgendwie vor? Ich kenne auch nur so 5- und 10-Sekunden-Zeitstrafen, Stop-and-Go, Durchfahrt und so weiter. Aber 1-Sekunden-Zeitstrafen für einen unsafe Release?
Die Rennkommissare dürfen die Strafen so verhängen, wie sie das für richtig halten, aber eine 1-Sekunden-Zeitstrafe ist im Regelwerk eigentlich nicht explizit genannt, ja, sondern da 5 oder 10 Sekunden stehen drin, genau wie Durchfahrtsstrafe oder aber Stop-and-Go-Penalty. Daher, ich bin mir nicht ganz sicher, warum man das hat durchgehen lassen, aber man kennt die FIA doch.
Das ist also immer was los im Motorsport. Es bleibt spannend, egal ob es jetzt die Formel 1 ist oder die Formel E ist. Es ist und bleibt spannend einfach. Und jetzt machen wir Feierabend oder so, ne? Noch ein bisschen erholen von der Formel 1 und dann ins Bett demnächst.
Ja, vielleicht noch ein bisschen verfolgen, wie das weitergeht. Bin mir nicht sicher, ob tatsächlich der Fahrer, der jetzt gerade als Formel 1 Weltmeister gefeiert wird, ob der morgen auch noch Formel 1 Weltmeister ist. Also
und das kommt das vom Strafen, Tobi. Also es hat schon ein gewisses Gewicht, wenn du sowas sagst. Naja.
Ja, ich glaube, da könnten wir jetzt 4 Stunden lang drüber philosophieren. Fakt ist, da wurden Fehler begangen. Nicht unbedingt von den Fahrern, sondern eher von den handelnden Personen von der Seite der Regelhüter. Und ja, ich glaube, so einen Fall gab es noch nicht. Und wir müssen mal gucken, was dann tatsächlich dabei am Ende rauskommt. Es bleibt auf jeden Fall auch da spannend. Aber wie würde Phil sagen, das ist ein Thema für einen anderen Podcast.
Ja, genau. Und den planen, ich mache jetzt Intro an und dann planen wir den großen Tobi W. Regel Podcast. Und da erklärst du uns dann die Regelwelt des Motorsports. Also, schönen Abend dir. Danke, wie immer, fürs Dabeisein. Und bis bald.
Alles klar. Ciao.